ARD.
Dienstags direkt. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Traumatische Erlebnisse ziehen sich oft durch ganze Familien. Die Wissenschaft spricht dabei von transgenerationellen Traumata und sie geht sogar davon aus, dass unverarbeitete Traumata an nachfolgende Generationen vererbt werden können. Die Kriegsvergangenheit in Deutschland ist dafür ein Beispiel, aber auch häusliche Gewalt, Unfälle oder Verlusterfahrungen gehören dazu. Über Schicksalsschläge und die Kraft, wieder aufzustehen, darüber sprechen wir heute in einer neuen Podcast-Folge von Dienstags direkt. Und diesen Podcast, den finden Sie jede Woche neu bei ARD Sounds. Und das sind heute unsere Studiogäste. Dr. Julia Schellong, sie ist Leiterin der Abteilung Trauma und Traumafolgestörungen am Uniklinikum in Dresden. Schönen guten Abend, Frau Schellong.
Guten Abend.
Lena Beck ist uns zugeschaltet aus Leipzig. Sie ist dort Sozialarbeiterin und arbeitet mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen in einer Wohngruppe. Schönen guten Abend nach Leipzig.
Guten Abend.
Hallo. Dr. Ralf Vogt ist bei uns, beziehungsweise auch zugeschaltet aus Leipzig. Er ist Psychotraumatologe und Psychoanalytiker am Trauma-Institut in Leipzig. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Und Harald Homberger, er ist systemischer Familientherapeut und Leiter von Familienaufstellungen. Schönen guten Abend, Herr Homberger.
Ja, guten Abend, hallo.
Hallo. Und unser Angebot steht natürlich auch heute. Wenn Sie Fragen haben an unsere Experten oder auch eine Meinung oder Anmerkung zu unserem Thema heute Abend, geht natürlich auch alles anonym, das ist klar, dann rufen Sie uns einfach an, kostenfrei, die 0800 637 7272 oder schreiben Sie uns einfach in der MDR Sachsen App, das kommt dann auch direkt bei uns an. Wir reden also heute über Traumata und die Frage ist, ich stelle sie gleich mal an alle unsere Gäste heute Abend, wie verbreitet sind eigentlich diese Traumata? Frau Dr. Schellung, vielleicht beginnen Sie gleich mal. Sie haben ja den Vorteil, weil Sie hier sind. Alle anderen müssen sich anstellen.
Ja, Traumata sind verbreitet. Viele Menschen von uns haben irgendein möglicherweise traumatisches Erlebnis gehabt in ihrer Vergangenheit. Allerdings muss nicht jeder, der ein sogenanntes mögliches Trauma erlebt, eine Traumafolgestörung dann bekommen.
Herr Vogt, vielleicht können Sie das nochmal ganz kurz ergänzen. Als Psychotraumatologe und Psychoanalytiker, wie verbreitet ist es Ihrer Meinung nach? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
Ja, ich habe nur die Besonderheit, dass wir eine Praxis haben, die sich der Psychotraumatologie seit 25 Jahren verschrieben hat und wir arbeiten circa jetzt 40 Jahre. Und wir sind natürlich dadurch, dass wir so bekannt sind, darüber sehr, sagen wir mal, überrannt auch von diesen Fällen. Aber ich würde sagen, mit direktem Traumaanliegen, um Ihre Frage konkreter zu beantworten, kommt circa ein Drittel der Klienten. Und wenn Sie nach Hause gehen, haben circa zwei Drittel traumatische Hintergründe gefunden. Also es gibt eine bestimmte Gruppe von Leuten, die vordergründig nicht wegen einem Trauma kommen, wegen körperlicher Beschwerden, wegen cholerischer Affektausbrüche, wegen depressiver Erscheinung und die nicht wissen, woher das im tieferen Ganze kommt und wo sich dann erst im Laufe der Zeit über Stunden herausstellt, was alles dahinter schlummert. Und dann könnte dann also auch ein Trauma im Hintergrund platziert sein.
Die Frage stelle ich jetzt auch Lena Beck, sie ist Sozialarbeiterin aus Leipzig. Lena, Sie haben es mit traumatisierten Kindern im Speziellen zu tun, Kindern und Jugendliche, und arbeiten mit denen in einer Wohngruppe. Wie verbreitet ist das in dieser Altersgruppe?
Ja, in der stationären Kinder- und Jugendhilfe, da wo ich arbeite, sind natürlich die Kinder zuallermeist mindestens psychisch belastet. Und allein schon die Herauslösung aus dem Elternhaus bringt natürlich eine enorme Belastung mit sich. Und meistens müssen ja die Umstände vorher auch schon belastend gewesen sein, dass das Jugendamt die Möglichkeit hat, diese Kinder herauszunehmen, sodass wir da von Gewalt, Missbrauch oder viel Vernachlässigung sprechen, sodass da schon von Traumatisierung auszugehen ist.
Inwiefern hat das denn zugenommen in den letzten Jahren, Herr Homberger? Also Sie sind systemischer Familientherapeut und Leiter von Familienaufstellung. Also es ist wirklich Ihr Fachgebiet, diese Menschen zu therapieren. Finden Sie mehr Fälle oder ist es gleich geblieben in den letzten Jahren? Was sagen Sie?
Also Ich denke, wir sind alle traumasensibler geworden. Mhm. Also Traumata waren schon immer da.
Ja.
Also Trauma ist ja nicht jetzt erst eine neue Erfindung der Neuzeit, sondern es gab immer traumatische Erfahrungen. Und in meiner Arbeit, ich mache das jetzt seit 26 Jahren, habe über 14.000 Aufstellungen geleitet. Und es ging von Anfang an, war die Erkenntnis da, dass viele emotionale Probleme, die wir haben, familiäre Hintergründe haben, Bindungshintergründe haben, aber auch traumatische Erfahrungen, also Gewalterfahrungen, Schocktraumen. Und dann kam relativ schnell die Erkenntnis, dass wir nicht nur eigene Traumata und erlernte Traumata, also was wir von unseren Eltern sozusagen per Modeling miterlebt haben und dann verinnerlicht haben, sondern dass wir auch in Resonanz sind mit Traumata von unseren Vorfahren, also von unseren Eltern, Großeltern und manchmal noch viel weiter Generationen nach vorne und mit vor allen Dingen nicht nur Menschen aus der Familie, sondern auch mit Menschen, die mit unserer Familie in Kontakt waren.
Mhm. Ja. Und wenn Sie sagen, wir sind traumasensibler geworden, kann man das so übersetzen, wir nehmen es einfach ernster, unsere Psyche?
Ja, der Traumabegriff in der Psyche, in den USA hat das ja letztendlich angefangen, sozusagen mit dem Bessel van der Kolk, also mit den Behandlung der amerikanischen GIs, als die aus Vietnam zurückgekommen sind. Mhm. Also die Soldaten waren auch schon in Korea traumatisiert, auch im Zweiten und im Ersten Weltkrieg. Aber da wurde sozusagen in der Psychotherapie das richtig realisiert, dass man mit den herkömmlichen Methoden nicht weiterkommt. Und dann kam das Neurobiologische hinzu und immer mehr Forschungsarbeit und immer mehr Psychotraumatologie und so weiter.
Frau Schellung,
man kann auch wirklich sagen, die Traumafolgestörung ist wie so eine Modellerkrankung, wo wir sehr gut sehen können, was am Gehirn geschieht. Es sind bestimmte Regionen, die da beteiligt sind, wo es das Gefühlssystem, also bestimmte Teile im Gehirn mit dem Kontrollsystem, das ist hier im vorderen Gehirnbereich, miteinander sprechen und aufeinander abgestimmt sind. Und dieses Miteinander ist durch ein traumatisches Ereignis, kann durch ein traumatisches Ereignis dann gestört sein. Und das sind sehr, je weiter wir neurowissenschaftliche Erkenntnisse haben, umso klarer wird dieses Miteinander, wie die Hirnnetzwerke miteinander verbunden sind und wo sie gestört sind. Und da kann ich das nur bestätigen, was Herr Homberger sagt oder Herr Vogt auch sagt, also dass wir dann mit den ganz speziellen Methoden der Traumatherapie sehr gute und wirklich wunderbare Wirkung erzielen können. Und das muss aber eine ganz bestimmte Therapie sein und nicht eine ganz übliche Psychotherapie.
Über die Methoden reden wir dann später nochmal. Wir müssen uns jetzt nochmal ein bisschen orientieren. Also man sagt ja sicherlich schnell heute, ich bin traumatisiert. Das ist ja ein mittlerweile inflationärer Begriff geworden. Was genau macht eigentlich ein Trauma aus? Was ist zum Beispiel der Unterschied zwischen einem Trauma und einer Belastung? Wo hört Belastung auf und fängt Trauma an, Frau Schellung?
Ganz klar, wenn Leib und Leben in Gefahr sind und wenn ich selbst in Gefahr bin oder jemand, der neben mir steht oder ein naher Angehöriger von mir in Gefahr ist oder wenn es um sexualisierte Gewalt geht. Das ist die ganz klare Definition. Und
kann ich was ergänzen?
Gerne.
Ja, ich ist Ralf Vogt. Ja. Ich würde noch ergänzen, dass es ja in dem seelischen inneren Zusammenhang auch um das Widersprüchliche von No Flight und No Fight geht. Also dass Menschen, die Traumata überlebt haben, in der Situation gelebt haben, dass sie etwas, was ganz schlimm, was sie nicht bewältigen können, auf sie zukommt. Also dass übermenschliche Gewalt oder sexualisierte Gewalt, was auch immer, nicht zu bewältigen ist. Dass sie dann Vermeidungsverhalten zeigen, dass sie also immer versuchen, diesen Dingen aus dem Weg umzugehen, was natürlich nicht gelingt. Und dass es auch erheblich viele Körperstressreaktionen gibt, die wir dann mitbehandeln müssen, dass es ein fragmentiertes Gedächtnis gibt, dass eben nicht alles erinnerbar ist. Das ist ja auch der große Boom seit 40 Jahren in der Traumatherapie, auch, der erkannt wurde durch die Hirnphysiologie, dass wir nicht alles speichern können, was sich im Traumatischen abgespielt hat, was zuvor in den Jahren davor oder so vielleicht anders vermutet worden ist. Und da hat uns die Hirnphysiologie sehr geholfen. Also diese Erscheinungen sind sehr vielfältig und betreffen dann die ganze Person und ihre Lebensplanung.
Mhm. Können Sie uns bitte noch ein paar weitere Beispiele nennen? Sie sprachen gerade von sexualisierter Gewalt als Traumagrund. Was gibt es noch, um uns jetzt alle hier nochmal zu sensibilisieren, die wir das hören?
Brauchen Sie nur Fernsehen und Magdeburg zum Beispiel, Weihnachtsmarkt Magdeburg oder vor kurzem jetzt Leipzig oder Breitscheidplatz. Also ich denke, wir haben einige der Dinge, die uns erschüttern, wenn wir Nachrichten hören. Aber was viel, viel häufiger ist, ist häusliche Gewalt oder Missbrauch in der Familie, also sexualisierte Gewalt in der Familie oder auch sexualisierte Gewalt also Frauen, die sexuelle Gewalt erlebt haben.
Nun wollen wir uns heute ja nicht nur auf das Trauma an sich konzentrieren, sondern noch ein bisschen genauer hingucken, und zwar auf dieses transgenerationelle Trauma. Das heißt ja, dass alles, was damit zu tun hat, an Kinder, Enkel weitergegeben werden kann. Wie müssen wir uns das vorstellen? Was wird da genau weitergegeben? Woran merkt man, dass man betroffen ist? Das ist ja eine ziemlich komplizierte Angelegenheit. Herr Vogt, wollen Sie vielleicht mal?
Ich kann vielleicht mal dazu was sagen, weil wir auch eine Forschung hatten zu transgenerationaler Gewalt und genau dieses über drei Generationen verfolgt haben, wie sich vom Ersten Weltkrieg bis heute die Dinge so leider fortsetzen. Und ganz wichtig ist zu erwähnen, dass viele Auswirkungen von Kriegen ja grundsätzlich sehr viel depressive Erscheinungen mit sich bringen und aggressive Erscheinungen, also 2/3 circa depressiver Art und 1/3 aggressiver, wobei die Impulsstörung, cholerisches Verhalten und sowas im Vordergrund stehen. Und wenn Sie sich die Akten, ich war ja auch 8 Jahre in der Klinik, angucken von vielen Patientengeschichten, dann sind depressive Eltern oder cholerische, jähzornige Eltern gar nicht so selten. Und wir müssen darin mal Untersuchungen anstellen, was ist alles in diesen Generationen gelaufen. Das Schwierige in der transgenerationalen Gewalt ist im Grunde, dass die späteren Generationen nicht mehr wissen, woher diese Depressivität oder auch die Aggressivität kommt. Die ersten Generationen wie Kriegsteilnehmer haben ja noch aktiven Kontakt gehabt, also sind als Kinder noch mit Kriegsereignissen konfrontiert gewesen. Die können sozusagen Ursache und Wirkung noch zusammenbringen. Aber wenn sich die Dinge chronifizieren und Eltern auch nicht darüber reden, dann wird das natürlich zu Eigenschaften führen, die das Kind nicht deuten kann. Also weshalb rutscht meine Mutter depressiv ab oder weshalb schlägt mein Vater ohne großen Zusammenhang, ohne Grund. Dann sind diese Dinge sozusagen operationalisiert auf anderes Terrain übergegangen und es wird dann immer mehr zu einem generalisierten Verhalten, was Menschen und Kinder nicht verstehen können und was sich dann aber auch als Kette, als ich würde das atmosphärische Übertragung, also atmosphärische Erfahrung fortsetzt oder atmosphärische Introjekte, die Analytiker sagen dazu auch Täterintrojekte, die dann in den nächsten Generationen ohne den konkreten Zusammenhang abzubilden, sich fortsetzen. Und das ist das Gefährliche, dass sozusagen der Krieg eigentlich nicht so richtig aufhört, sondern die traumatische Energie geht nur von einem Gegenstand, von einem Symptom in andere über. Und wir sind sehr daran interessiert, dies zu erforschen, wie sich das indirekt weiter fortsetzt.
Herr Vogt, oft wird ja das Thema Krieg, ne? Krieg und Nachkriegsgeneration bemüht, um sich eine Vorstellung davon zu machen, was da passiert. Jetzt sind wir die Enkelgeneration oder teilweise auch schon Urenkel. Inwiefern sind die von den Erlebnissen ihrer Väter bzw. Großväter oder Urgroßväter betroffen? Wie äußert sich das?
Das Schwierigste sind die indirekten Fortsetzungen. Das andere sind natürlich die Kriegsberichte, die sich dann fortsetzen. Wir hatten ja auch kurz darüber gesprochen, dass man auch über das Zuhören von Kriegsberichten traumatisiert werden kann. Aber das für uns Schwierigste sind diese Dinge, die sich indirekt über die atmosphärische Weitergabe fortsetzen. Also nehmen wir zum Beispiel eine aggressive Störung, die sich ein Kriegsteilnehmer eingehandelt hat, weil er auch in Gefangenschaft war und der dann seine cholerischen und seine impulsiven Ausbrüche an seinen Kindern auslässt, die dann in der späteren Generation auch auf sein Kind, auf die späteren Kinder übergehen. Also man kann ohne Anlass, ohne großen Anlass, das Aufräumen eines Zimmers oder das unzureichende Bearbeiten in der Schule, der Schulaufgaben, dann mit harten Strafen sanktionieren, die absolut zu den Situationen, die hier passiert sind, nicht passen. Also dass der Betrag der Wut, dieser Aggression ist viel größer als der Anlass und die Ursache ist eigentlich unklar. Man muss einfach gucken, was ist alles davor gewesen. Das wäre also eine aggressive Fortsetzung von transgenerationalen Tätern in Projekten. Das andere wäre, was wir häufig haben, sind diese Essensgeschichten. Also Eltern zwingen ihre Kinder zum Aufessen. Wir haben da auch einen Bericht, der in transgenerationale Gewalt drin, dass also die Kinder bei der Flucht fast verhungert sind und auch tote Kinder und auch Familien gesehen haben. Und dann dieses Essen müssen, essen wollen, in der inneren Welt fortsetzen, aber ohne den Zusammenhang, ebenfalls wieder ein aggressiver Typ. Und dann ihre Kinder immer zwingen, aufzuessen, dran zu bleiben, nicht nachzulassen. Und wir haben einen Fall geschildert, wo das Kind dann in Verzweiflung dieses Machtkampfes auch in Anorexie flüchtet und dann diesen ganzen Essenskrieg, die ich jetzt mal so bezeichne, wie auf der anderen Seite Krieg wird, nicht mehr versteht und sehr grausam misshandelt wird von diesen Eltern, die auch nicht darüber reflektieren, warum sie eigentlich das Kind wegen dem Essen quälen. Es sind sehr formale äußere Gründe wie, guck, was auf der dritten Welt passiert, das Essen darf nicht umkommen und alles ein Unsinn.
Das haben wir, glaube ich, alle schon mal gehört.
Ja, und dann die Suizidalität, nehmen wir als drittes Beispiel, wenn eine Depressivität durch den Krieg erzeugt wurde. Eine Frau ist sehr depressiv und suizidal, also denkt immer darüber nach, ob sie sterben will oder kann oder ob sie das Leben überhaupt noch sinnvoll findet. Das findet man nach schweren Traumatisierungen immer mal, dass man also keinen Lebenssinn mehr findet. Und diese Eigenschaft, suizidal zu sein, also im Leben keinen Sinn zu finden, setzt sich hier fort. Und wenn sie das einem späteren Kind gegenüber darstellen, dass sie vieles nicht richtig einordnen und keinen Lebensmut haben, dann kann das Kind oft, sagen wir mal, unterhalb von 10, ist oft nur egozentrisch oder magischen Denken auf sich beziehen und denkt dann, ich habe was nicht gut gemacht, ich habe was nicht richtig gemacht und wird dann ebenfalls depressiv eingestellt, weil es sich nicht für liebenswert hält. So setzen sich von allen drei Beispielen die Ketten dann fort. Das Schlimme ist eigentlich, dass von der äußeren Erscheinung, das immer zu einer inneren Erscheinung wird, die keine direkte Ursache mehr in sich trägt, sondern die sich abkoppelt von der Ursache und deshalb transgenerational auch so gefährlich ist, weil wir die in den späteren Generationen nicht verstehen, was ist eigentlich der Grund, was läuft hier eigentlich.
Ne? Ich würde gerne noch eine Geschichte dazu
fortsetzen.
Und wir haben viele Frauen, die Gewalt oder sexualisierte Gewalt in der Kindheit erlebt haben, sexuellen Missbrauch erlebt haben und wo wir dann mit der Zeit draufkommen, dass sie nicht die Kinder die Ersten sind, sondern dass die Mutter und sogar die Großmutter auch ähnliche Erlebnisse hatte in der Vergangenheit und dass nie darüber gesprochen wurde, dass das verschwiegen wurde, weggeschwiegen wurde und nicht ernst genommen wurde und dass das dann über Generationen sich fortsetzt. Also auch die das Schweigen über die Erlebnisse, die gewesen sind, macht einen großen Anteil aus.
Das kann ich.
Bitte, Herr Homberger. Ja, bitte.
Ja.
Also, Herr Homberger, ich stelle Sie noch mal vor, systemischer Familientherapeut und Leiter von Familienaufstellung. Herr Homberger, bitte.
Also ich kann das bestätigen, was die Kollegen sagen oder Kolleginnen. Und in der Aufstellungsarbeit, also in meiner eigenen Praxis, habe ich das hundertfach schon erfahren, dass man transgenerational, und das ist das Phänomen, in Resonanz kommt, auch wenn man in der Familie die Geschichte nicht mehr erinnert. Also wir können durchaus die erste Frau zum Beispiel von dem Großvater spüren, die im Krieg vielleicht bei der Flucht verstorben ist oder vergewaltigt worden ist. Möglicherweise spürt das dann eine Enkelin und die spürt dann möglicherweise, also oder die vielleicht bei der Flucht, bei der Geburt gestorben ist. Sowas hatte ich auch schon öfter, dass dann, wenn so eine Enkelin damit in Resonanz ist, dann wächst dieses Mädchen ganz auf, ohne irgendwelche Probleme. Also sie kommt in eine Pubertät und Studium, sage ich mal, also einen ganz wunderbaren Verlauf. Und dann lernt sie jemanden kennen und dann in dem ersten Moment, wo sie denkt, sie möchte vielleicht schwanger werden oder möchte mit diesem Mann ein Kind kriegen, kriegt sie eine Panikattacke. Und warum? Weil dann kommt sozusagen die innewohnende Information, die offensichtlich, das ist eben dieses Phänomen, das ist als Information schon da, aber kommt erst in Resonanz oder in Aktivität, wenn es sozusagen innerlich aufgerufen wird. Also möglicherweise das gleiche Ereignis, also Geburt, und möglicherweise spürt sie dann die Todesangst von dieser Frau. Das ist das Phänomen. Tausendfach erlebt. Solche Übernahmen.
Ich meine, ich bin jetzt hier als absoluter Laie, aber wenn ich das höre, dann kann man ja vermuten, dass es viele tausende unentdeckte Traumata gibt, die Menschen mit sich rumschleppen, oder? Das ist jetzt mal meine Vermutung.
Auf jeden Fall. Sicher.
Also wir wissen, dass es mehr Traumata gibt, als man so gemeinhin annimmt. Aber natürlich ist nicht alles eine posttraumatische Belastungsstörung. Wir hatten ja darüber gesprochen, dass manches eine Depression ist, manches sich als Angststörung manifestiert. Ja. Wir haben über Essstörungen etwas gehört. Also es gibt ein vielfältiges Bild.
Können wir da nochmal reingehen? Also das sind ja so Begriffe, die immer wieder mal auftauchen und vielleicht nicht gleich ganz von sich nicht selbst erklären. Also eine posttraumatische Belastungsstörung, was ist das nochmal?
Posttraumatische Belastungsstörung, da brauchen Sie das Ereignis. Mhm. Also es muss ein traumatisches Erlebnis gegeben haben. Und dann diese klassische Trias, das heißt ein Wiedererleben oder Albträume. Dass das Ereignis einen überfällt in Gedanken, plötzlich, unvorhergesehen. Und das Zweite ist, dass es einen hohen Erregungszustand des Körpers gibt, also Aufregung, Schlafstörung, Schweißausbrüche, Herzklopfen, Herzrasen. Und das Dritte wäre dann Vermeidungsverhalten, alles zu vermeiden, was irgendwie mit diesem Erlebnis zu tun haben könnte. Und der Kopf oder der Körper, ja, sagen wir, das Gehirn generalisiert. Das heißt, wenn ich einen Autounfall mit einem roten Auto gehabt habe, dann können alle roten Autos gefährlich sein. Dann kann es sein, dass ich nie wieder in ein rotes Auto einsteige. Das ist jetzt natürlich sehr vereinfacht dargestellt, aber so kann man sich das ungefähr vorstellen.
Wieso funktioniert in dieser Hinsicht Verdrängung nicht, frage ich mich. Also es gibt ja, man hat das ja selbst, man hat irgendwelche unangenehmen Erlebnisse und sagt, da rede ich nicht mehr drüber, da denke ich gar nicht mehr drüber nach und scheint aber nur bedingt zu funktionieren. Warum?
Verdrängung ist ja eine Art von Wegschieben, eigentlich ist Verdrängung vergessen. Und es gibt Studien, die haben gezeigt, nach den Vorkommnissen in Paris bei Charlie Hebdo, dass eine posttraumatische Belastungsstörung ist, so wie etwas wie, dass die Bremse nicht funktioniert, dass das Vergessen nicht funktioniert. Also wie ein, Vergessen ist ein sehr heilsames Verfangen. Wir können nicht uns alles erinnern. Wir können nicht alles im Sinn haben, dann werden wir krank. Das ist zu anstrengend für uns. Das können wir auch gar nicht bewältigen. Aber Vergessen ist ein wichtiger Mechanismus und beim posttraumatischer Belastungsstörung funktioniert diese Vergessensbremse nicht mehr so gut.
Würde noch was ergänzen?
Bitte.
Es geht ja auch bei den schwierigen Traumata, also besonders die zwischenmenschliche Gewalt ist das extrem schwer zu bearbeitende für unsere Praxis, darum, dass wir nicht alles richtig erinnern können. Verdrängen wäre ja schon eine Leistung, die aber nicht funktioniert im Sinne des Traumas, weil es eine nicht abgeschlossene Handlung ist. Das heißt, ich kann etwas, was ich nicht voll verarbeiten konnte, nicht vergessen. Das ist ja ein Trugschluss. Es kann in körperliche Symptome münden, es kann auch in Schlafstörungen oder in Albträume münden, wie auch immer, die chronifizieren sich ja auch, aber es ist nicht so zu verarbeiten. Das ist ja auch diese seit 40 Jahren erstmal die Erkenntnis, die Grunderkenntnis, dass wir eine extra Traumatherapie brauchen, dass eine normale Gesprächstherapie nicht ausreicht, weil eben abgespaltene, fragmentierte Dinge im Gedächtnis nicht voll verfügbar sind und wir kriegen nach Janet keine wirkliche Ruhe im Körper, in der Seele, wenn die Dinge nicht abschließbar sind. Also es wird immer wieder zwischen der Angst, ich habe es kaum überlebt, ich will davon nichts mehr wissen, und diesem Drang, ich will noch wissen, wie es weitergeht, ich will auch weiter überleben, wird es immer eine Ambivalenz geben, die das sozusagen immer wieder aufwirbelt, dass die traumatische Energie nicht so richtig nachlässt. Und deswegen brauchen wir deshalb eine inhaltliche Behandlung, die nicht nur auf Vergessen oder auf so einfach Verarbeiten hinauszielt, sondern die diese unvollendeten Geschichten auch rekonstruiert. Ein Stück, wenn sie eben schwerwiegend sind, müssen wir ein bisschen mehr Aufwand betreiben.
Frau Beck, Sie sind Sozialarbeiterin in Leipzig und arbeiten mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen in der Wohngruppe. Trifft auf die Kinder dann diese posttraumatische Belastungsstörung zu? Also ordne ich das richtig zu oder?
Ja, das ist eine gute Frage. Da wollte ich nämlich auch gerade schon einschreiten. Was ist mit den Kindern und den Jugendlichen und generell den Menschen, die eben jetzt keinen Zugang zu einer Therapie haben? Und Das mag vielleicht sein, dass sie posttraumatische Belastungsstörungen oder irgendwelche Symptome aufweisen. Die sind jetzt noch nicht so weit, dass sie in eine Diagnostik gekommen sind. Das heißt, ich als Sozialarbeiterin gehe jetzt nicht hin und spreche da von den Traumata oder der posttraumatischen Belastungsstörung. Ich nehme erstmal das an, was die Kinder zeigen. Und das ist definitiv häufig ein Verhalten, was scheinbar erstmal nicht zur Situation passt.
Also
Sie, zum Beispiel.
Ja, Sie sind auf alle Fälle die Kinder traumatisierter Eltern?
Meistens.
Ja. Ja. Ja, definitiv.
Ja, es ist gar nicht so einfach, ne? Also Sie sind kindertraumatisierte Eltern und können das, Sie können auch oder können diese Kinder eigentlich schon therapiert werden oder muss man dazu ein bestimmtes Alter haben? Ich frage Sie, Frau Dr. Schellung.
Es gibt auch Behandlungen für ganz kleine Kinder. Aber natürlich ist es, also gerade bei Kindern ist es so, dass das Vollbild einer posttraumatischen Belastungsstörung erst, also meistens noch nicht auftritt, sondern dass die Bauchschmerzen haben oder Kopfschmerzen, Unwohlsein, Rückschritte machen in der Entwicklung. Das ist bei Kindern sehr viel häufiger, dass das die Zeichen sind, wie man bemerkt, dass etwas sehr belastend gewesen ist für sie oder dass möglicherweise ein traumatisches Ereignis da war. Und dann, je älter sie werden, umso eher kann man die klassischen Methoden auch anwenden. Es gibt gute Behandlungsmöglichkeiten für Kinder, die sind aber ganz oft die Eltern mit einbezogen. Und Sie haben sehr richtig gesagt, wir sind das Kinder traumatisierter Eltern. Also in diesen ganz, auch mit guten Erfolgen, Behandlungsmöglichkeiten für Kinder, so wäre es ganz wichtig, dass das Umfeld mit einbezogen ist. Und da ist, glaube ich, etwas, was sehr wichtig ist, was Frau Beck gesagt hat, ist, dass man dann einen traumainformierten Umgang hat mit den Kindern, egal in welchem Kontext man arbeitet, im Arztkontext oder im sozialarbeiterischen Kontext oder im Behördenkontext.
Was heißt das denn im konkreten Fall?
Also, dass man sich bewusst ist, dass Kinder, die gerade ihre Mutter verloren haben auf gewaltsame Weise, auf bestimmte Art reagieren können oder auch erwachsene Menschen, die Gewalt erlebt haben, auf bestimmte Weise reagieren können, eben mit Panik oder mit diesem Einschießen von den Erinnerungen oder mit Aufregung, dass man da in seinem normalen Umgang das beachtet und
Was gibt es da für Strategien?
Die beste Strategie ist Selbstbestimmung. Also mitentscheiden lassen, erklären, was man gerade tut, transparent sein, genau, also deutlich machen, was sind die nächsten Schritte und immer erklären und Sicherheit geben.
Ich würde noch was ergänzen dürfen.
Genau. Bitte.
Sicherheit. Bei Kindern sehr wichtig ist, dass wir expressive Therapieformen nutzen. Auch Kleinste können über den Körper schon Energien abarbeiten. Das heißt, dass man über bestimmte Tapping-Methoden auch bei Kleinkindern bis hin zu Babys schon Sachen machen kann, dass die sich entlasten können. Die werden das nicht so sehr über den Verstand können. Und dass wir bei Kindern viel mehr über Malen und Verhaltenssachen gehen. Malen expressiv, was zeigen, was passiert ist. Und Kinder zeigen ja, wie Frau Beck sagte, sehr oft von ihrem Verhalten ja die Störung. Also sie spielen ja leider oft die Szenen nach, die sie nicht verarbeitet haben. Und wir müssen natürlich das lernen, das zu lesen und gucken, wie wir damit arbeiten können. Also es ist ein bisschen ergänzend zu dem, was die beiden Kollegen gesagt haben.
Herr Homberger, Sie wollten auch noch was sagen. Oder habe ich Sie?
Ja, ich war ja in meinen ersten 13 Jahren im Jugendamt auch als Sozialpädagoge. Und was ich heute alles sehen kann, was ich damals wahrgenommen habe, aber zum Teil nicht verstanden habe, sind viele, viele Bindungstraumata auch. Und eben, was die Frau Beck gesagt hat vorhin, dass man einfach spürt, die Kinder können sich gar nicht öffnen, weil sie halt frühkindlich gestört sind. Wenn Sie sich mal solche Fälle vorstellen, dass, die ich damals im Jugendamt erlebt habe, und das ist nicht wenig hier in Deutschland, dass dann mehrere Kinder in Pflegefamilien sind oder im Heim, also Geschwister, oder wegadoptiert sind und dann keine Bindung zu der Mutter, weil die Mutter selber bindungsgestört gewesen ist, also auch schon verschiedenen Male im Leben das Sorgerecht entzogen worden ist. Und das hat ja auch alles eine Wirkung auf die Kinder oder die Gewalterfahrung oder die ungelösten Konflikte zwischen den Eltern. Und wenn so ein Kind sozusagen nicht lernt von seinen Eltern, dass sie sicher sind und die auch miteinander nicht sprechen oder sich vielleicht nur anschreien und dann doch vielleicht auch schlagen und so. Was soll ein Kind anderes an Verhalten in der Kita oder in der Schule zeigen, als das, was Herr Vogt auch sagt, sie machen das einfach nach. Und man muss halt den Kindern Sicherheit geben, man muss den Kindern versuchen zu verstehen, zu fühlen, dass sie lernen, das, was sie fühlen, auch wahrzunehmen und dass sie darüber sprechen können. Das braucht viel Zeit, viel pädagogische Zuwendung und die haben wir so in der Form leider nicht.
Frau Dr. Schellung, ein weiterer Sache kann sein, dass man Kindern auch erklärt, dass es eigentlich eine normale Reaktion ist auf ein Ereignis, mit dem wir nicht zu rechnen haben. Und dass diese, also es ist ja im Grunde, es ist ja ganz sinnvoll, wenn ich eine heiße Herdplatte habe, dass ich nicht ein zweites Mal drauf fasse. Also das Nicht-Vergessen oder dieses eindrückliche Wiedererinnern von traumatischen oder möglichen traumatischen Erlebnissen ist ja dazu da, um unser Überleben zu sichern, im Grunde genommen. Es ist ja eigentlich eine sehr positive Reaktion. Nur es kann überschießen, wenn das Ereignis unsere Möglichkeiten übersteigt.
Da stellt sich mir die Frage, wie viel Traumata kann ein Mensch ertragen?
Das ist eine Frage, die haben sich die Gutachter gestellt nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Holocaust-Opfer, die ist nicht zu beantworten. Es ist klar, dass Art und Ausmaß eines Ereignisses eher mit Folgestörungen verbunden sind. Aber es kann durchaus sein, dass etwas, was für mich traumatisch ist, für Sie leicht zu bewältigen ist oder sagen wir halbwegs zu bewältigen ist. Also es gibt auch eine subjektive Komponente dabei. Aber in der wissenschaftlichen Einordnung gibt es diese Grenzen. Es muss dieses Erlebnis der Gefahr für Leib und Leben dabei gewesen sein oder sexualisierte Gewalt.
Vielleicht können wir das ergänzen durch die, was Frau Schellung sagt, auch durch die dissoziative Störung. Wenn man das mal analysiert, geht
was
es
ist
ja...
Das? Was ist das, eine Dissoziation?
Eine Komplextraumatisierung, wenn ich das mal vereinfacht sage, die sich auch durch schwere Gewalt, sexuelle Traumata und sowas einstellt. Also wo Menschen andere Menschen traumatisieren und schlecht behandeln, dort gibt es die schweren Störungen. Und dort kann man sagen, dass die Langzeitauswirkungen von PTBS dann später chronifizierte Störungen und Identitätsstörungen sein können. Das heißt also, Menschen spalten immer mehr, je schlimmer sie traumatisiert werden, ab und sind am Ende in einer schweren in einer Identitätsstörung, mit der sie dann auch nicht mehr arbeitsfähig sind oder so. Also dass
depressiv werden, verstehe ich Sie richtig?
Der Ruin, ja, Depressivität gehört sowieso generell mit dazu. Mhm. Aber das Zersplitterte der Persönlichkeit ist ja das Schwierige, dass ein Mensch dann nicht mehr seine Stimmung kontrollieren kann, seine Zustände nicht mehr arbeitsfähig, nicht mehr arbeiten nachgehen kann und so eigentlich für die Gesellschaft nicht mehr einer geregelten Tätigkeit nachgehen kann. Das sind also Spätauswirkungen von schwer traumatisierten Menschen, die menschengemachte Gewalt sexueller oder körperlicher Art aushalten mussten und die dann in Zersplitterung enden, weil man sonst es seelisch überhaupt nicht mehr erträgt und sich dann vielleicht sonst nur suizidieren würde.
Kann Heilung gelingen? Darüber sprechen wir jetzt bei Dienstags direkt. Bei der Bewältigung von Traumata oder auch generationsübergreifenden Traumata haben wir schon vorhin darüber gesprochen, dass Verdrängung eigentlich kein Mittel ist, was am Ende wirklich hilft. Und wir kommen jetzt zu Therapieformen, die man angehen kann, um sich diesem Thema zu stellen. Frau Dr. Schellung, wenn jetzt ein Enkelkind, zum Beispiel, wir waren ja vorhin bei den Kriegsenkeln, sich dem stellen will und sagt, ich möchte mich gern behandeln lassen, was kann man gegen diese Traumata tun oder wie kann man die bewältigen?
Kriegsenkel sind ja meist auch schon erwachsene Menschen heutzutage. Ja, ja. Behandlung braucht es ja nur dann, wenn ich eine Befindlichkeitsstörung habe, wenn es mir psychisch schlecht geht. Mhm. Und es ist möglich, dass, wenn es mir psychisch schlecht geht, etwas aus meiner Familiengeschichte damit zu tun haben kann. Also es kann sich durchaus lohnen, nachzuschauen. Und meistens schwirrt etwas im Kopf oder es sind Gedanken, die kreisen um irgendwelche Dinge. Und was wir uns angewöhnt haben, ist nicht nur die eigene Geschichte, die eigene Lebensgeschichte uns erzählen zu lassen und in so einer Lebenslandkarte aufzuschreiben, die positiven und die belastenden Ereignisse, aber eben auch die positiven, sondern auch die der Eltern und bis dahin bis zu den Großeltern. Also zu schauen, sie brauchen ja alleine nur in Sachsen zu schauen, wie viele Menschen sind hier, dass Großeltern aus Schlesien gekommen sind oder irgendwo aus Königsberg. Und wie viele Menschen dann, manche haben SED-Unrecht erlebt, manche haben sind bei der Flucht irgendetwas erlebt, also es gab oder sind im Gefängnis gewesen als Jugendliche und das waren aber dann schon die eigenen Eltern. Also es gibt eine Vielzahl von Ereignissen, die die Vorfahren, sage ich jetzt mal, erlebt haben und die fast wie so in englischen Romanen dann über die Generationen weitergegeben werden und wo es sich einfach lohnt, das zu verstehen und zu wissen. Oft ist dann auch möglich, die Eltern besser zu verstehen, wenn man deren Geschichte kennt.
Also hilft auf alle Fälle nachzufragen.
Nachfragen ist immer gut, immer das Gespräch suchen, würde man sagen.
Plus man kommt ja nicht automatisch dann auf ein Trauma, was man mit sich rumschleppt. Ne?
Ja, ich kann aus eigener Anschauung sagen, dass natürlich wächst man oft auf mit den Heldengeschichten. Aber wenn Sie dann ganz genau chronologisch nachfragen und es gibt ja viele Erzählungen, dass Enkel dann ihre Großeltern fragen. Und dann, wenn man genauer nachfragt und dranbleibt, was ist denn dann geschehen und was ist dann geschehen und dann geschehen, dann kommen viele schwierige Erlebnisse heraus. Und dann ist es auch oft für ein sehr wichtiges Erlebnis für beide, Großeltern und Enkel, darüber zu sprechen.
Aber wie macht man das am besten, ohne die andere Seite zu überfordern? Also man trifft ja auch dann einen wunden Punkt wahrscheinlich.
Der andere hat das Recht zu schweigen. Also Kinder haben es nicht so leicht, ihre Eltern zu fragen, aber Enkel haben es leichter, ihre Großeltern zu fragen. Und was ist geschehen und was ist dann gewesen, weil es ja auch alleine von historischem Interesse ist, um die andere Zeit zu verstehen, die so weit weg ist. Und dann kommt man sehr schnell auf persönliche Erlebnisse.
Und kann ich dazu noch was sagen?
Herr Vogt, bitte.
Wir zu diesem Punkt auch die Klienten motivieren, mit bestimmten Fragebögen zu ihren Großeltern zu gehen, um bestimmte Sachen zu klären. Und da stößt natürlich auch eine gewisse Anzahl von unserer Klienten auf Widerstand, weil die ältere Generation oft gar nicht reden will und sich gar nicht in diese Kultur des gemeinsamen Reflektierens begibt. Und dazu muss man dann eben mehr Recherchen anstellen. Also grundsätzlich muss man auch bei den Verwandten sagen, es gibt ein Recht auf Historie in der Familie. Man kann das auch einfordern und sagen, ich muss auch mal ein bisschen was wissen. Das geht nicht so, dass alle nur wegsterben. Und
Interessant ist in diesem Zusammenhang auch diese Kartei über die NSDAP-Mitgliedschaft, die jetzt aktuell ist, ne?
Und solche Dinge kann man nutzen. Man kann aber auch Fotoalben durchforsten. Also oft sind die ja schon verstorben. Man kann also die Fotoalben rausgraben. Man kann alte Dokumente suchen und dann Leute interviewen, die mit diesen Menschen zu tun hatten. Also die Recherchen machen viele Klienten noch mal ein Stückchen gesünder, dass sie also sich diese Traumatisierung, die sie selber haben, als Trauma-Energie-Erhaltungssatz verstehen und sagen, ich bin ja gar nicht so schuld daran, sondern es ist in dieser Kette weitergegeben worden. Und dieses Moment selbst zu fragen und die Tabus nicht einfach so stehen zu lassen, sondern zu versuchen, dass man wie eine Art Reporter in eigener Mission losgeht und sich seine eigene Geschichte mal zusammenstellt. Das hat schon vielen geholfen, aus dieser Sackgasse rauszukommen.
Also das heißt, Sie begleiten in Form eines Fragekatalogs, den Sie mitgeben, ja? Ja, also Sie sind jetzt nicht dabei, sondern das macht man dann.
Ja, das muss jeder alleine machen. Ich kann ja nicht zu den Leuten nach Hause gehen.
Ist klar.
Aber dass sie erstmal sich selbst das herausnehmen können und den Mut haben, oft ist ja auch eine Angst da und die frühere Generation hält ja von Psychotherapie auch gar nicht oder gar nicht viel, dass man sich erstmal.
Das kommt, glaube ich, das ist ganz wichtig, ne? Dass man
durchsetzt,
das berücksichtigt, ja.
Genau, und dass man sich mal durchsetzt und sagt, ich muss aber was erfahren. Ich habe ein Recht auf eine Familienhistorie und ich möchte das und das mal wissen. Und ist das nicht mal möglich, in einem Vier-Augen-Gespräch dies und jene Frage zu stellen? Und da, wo es auch keine keine Antworten gibt, kriegt man anhand von Körperreaktionen oder von bestimmten auch Ausweichmanövern ja auch ein bisschen Informationen, dass da was gewesen sein muss. Und das ist ja schon mal der wichtigste Zusammenhang für die Nachfolgegeneration ist, dass sie sich das nicht alleine zuschreiben, dass ein cholerisch oder depressives Verhalten einer Vorgängergeneration von ihnen ausgelöst ist, sondern dass sie sozusagen ja späte Opfer dieser Kette sind. Das ist für viele ein großer Schritt in diese innere Befreiung. Ja.
Welche evidenzbasierten Therapien gibt es denn in der Zwischenzeit außer dem direkten Gespräch in der Familie?
Die Frage ist, ob Sie jetzt für posttraumatische Belastungsstörung meinen. Da, wenn es eine klassische posttraumatische Belastungsstörung ist, da gibt es die traumafokussierte Traumakonfrontation, also dass man sich wirklich mit dem Erlebnis ganz direkt auseinandersetzt. Und da ist das, was Herr Vogt gerade gesagt hat, eigentlich ein Teil davon. Manchmal, wenn wir Menschen haben, die in Heimen gewesen sind, dann machen die sich auf die Spur und schauen sich die Heimakten nochmal ganz genau an und schauen sich darüber auch nochmal an, warum sie in die Heime gekommen sind und was wie da die Familienkonstellation vorher gewesen ist. Und das ist sehr genau in die Vergangenheit zu schauen anhand der Akten, das hat wirklich einen sehr selbstentwicklungsfördernden Drive, wenn man das macht. Und also das ist die Frage eben, sprechen wir über die Krankheiten, die diagnostiziert worden sind, oder sprechen wir über das Phänomen der Weitergabe der
Traumata? Das Phänomen würde
Traumata.
Ich jetzt in den Fokus rücken.
Ja. Und dann ist die Frage, aber wenn wir als Ärzte behandeln oder Ärztinnen behandeln, dann haben wir natürlich, brauchen wir für die Krankenkasse eine Diagnose. Und dann behandle ich die Depression oder die Angststörung oder die posttraumatische Belastungsstörung oder die Essstörung. Und das muss ich so feststellen, da brauche ich die Symptomatik, die dazugehört. Wenn ich aber dann weiter ausholen möchte in der Psychotherapie, dann schaue ich, wo, dann gehe ich diese Stränge, also die Familiengeschichten, diese Familienstränge schauen wir uns dann an. Dann ist das ein Teil der Behandlung, in die Vergangenheit zu schauen.
Wie ergeht es denn den Menschen, die befragt werden, die das Trauma eigentlich haben in dem Moment?
Das ist ja die Schwierigkeit.
Ja.
Also, ja. Ich gehe mal gerade da rein.
Bitte,
das ist
Herr
mal so ein bisschen schwierig.
Ja.
und zwar, ich mache das auch so wie Herr Vogt. Also ich an den Seminarteilnehmer oder Menschen, die zum Einzel zu mir gekommen sind, bekommen einen Fragebogen. Und dieser Fragebogen deckt einfach so transgenerational alles ab und auch eigene Erlebnisse, eigene traumatische Erfahrungen. Und auch mit der Bitte, auch nochmal so nachzufragen. Und es hat sich so ein bisschen herauskristallisiert, dass Tanten, besonders Tanten, die allein geblieben sind, oder Großtanten noch besser, die allerbesten Informationsquellen sind.
Entschuldigung, da muss ich jetzt ein bisschen schmunzeln.
Ja, über das, worüber in der Familie nicht gesprochen wird. Aha. Oder eben, die sind halt oft schräg, weil sie halt Sachen wissen, die auch mit ausgeklammert werden, auch mit verleugnet werden.
Aha.
Oder das Problem ist dann halt, wenn jemand traumatisiert ist und nicht bereit ist, sozusagen auch in der Abspaltung lebt, als Schutz. Das ist ja, ne, die Abspaltung ist ja ein Überlebensmechanismus von unserer Biologie her gesehen.
Ja.
Dann greift diese Nachfrage, greift natürlich dieses Schutzwall an. Man braucht dafür, dass die Menschen sich öffnen. Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Deshalb sind die Enkel einfacher als die Kinder, weil sie eben oft die Erziehungskonflikte miteinander nicht haben und nicht so gefährdet sind. Und die Älteren dann so ein bisschen auch großmütiger sind mit den Fragen der Enkelkinder. Die öffnen sich schon mal eher, aber es ist oft einfach, man möchte nicht an sein Trauma erinnert werden. Und es ist oft zu schamhaft, zu schmerzhaft, zu traurig, zu abgespalten. Es braucht viel Zeit, viel Sicherheit, viel Zuwendung und Sicherheit und Sicherheit und Sicherheit, damit die Menschen sprechen können.
Mhm.
Es gibt ja, um das nochmal ganz kurz zu sagen, eine Frau, ne, die während dem Zweiten Weltkrieg vergewaltigt worden ist, mehrfach durch die Rote Armee, und die einen analytischen Prozess gemacht hat mit einem Analytiker über 30 Jahre. Und und hat dann zum Schluss, also er hat noch weitergemacht in der Rente und die hat dann, haben sie einen Kontrakt gemacht, dass sie dann endlich darüber schreibt, selber spricht. Also sie hat so lange gebraucht sozusagen, sich wirklich dafür zu öffnen und zwar auch noch einer weiteren Öffentlichkeit, also nicht nur dem Analytiker gegenüber. Also es ist wirklich schwer, schwer, schwer. Und das hängt von der Grad der Traumatisierung ab.
Herr Homberger, Sie sind systemischer Familientherapeut und Leiter von Familienaufstellungen. Dieses Wort Familienaufstellung kommt ja in der Gesellschaft immer öfter vor und die einen sind begeistert, die anderen sagen, nein, würde ich nicht tun. Vielleicht können Sie uns mal bitte erklären, was ist eine Familienaufstellung jetzt im therapeutischen Sinne?
Also, ganz kurz, es ist im Grunde ein therapeutisches, szenisches Verfahren. Also man kann mit Stellvertretern seine Familie aufstellen, also einen Stellvertreter für den Vater und für die Mutter und so weiter. Und es bedarf einer Fragestellung, eines Anliegens, eines Konfliktes. Und das Phänomen ist, wenn die Menschen sich absichtslos einstimmen, das ist das Phänomen der Aufstellungsarbeit schlechthin. Also, und da ist wirklich ein dicker Strich drunter, absichtslos im gegenwärtigen Moment einzuspüren. Gegenwärtiger Moment heißt wirklich jetzt in diesem Moment und dann auch da drin verweilen. Und dann kommen Wahrnehmungen. Und zwar Wahrnehmungen, die dann stellvertretend für die Person, die erlebt haben, die bauen sich oder versuchen sich aufzubauen in den Stellvertreter. Das ist so, als ob sie beim Radio den richtigen Sender eingestellt haben. Mhm. Und dann spiegeln sich in den aufgestellten Personen, korrespondiert zu dem Anliegen, das dieser Mensch aufgestellt hat. Also zum Beispiel...
Vielleicht nennen Sie uns mal ein Beispiel. Also das ist alles schwer vorstellbar, sage ich mal, in der Theorie. Aber vielleicht können Sie uns mal ein praktisches Beispiel nennen.
Mhm. Also ich kann Ihnen ja einfach mal einen Fall schildern.
Ja, gerne. Sagen.
Da hat ein Mann aufgestellt, ich bringe mal jetzt einfach ein Beispiel aus den USA, wo ich auch lange gearbeitet habe. Da hat ein Mann aufgestellt, der über 20 Jahre eine unkontrollierte Wut hatte. Immer Ausbrüche, aggressive Ausbrüche. Und zwar immer, wenn er das Gefühl gehabt hat, es ist etwas ungerecht. Mhm. Und dann ist er dazwischen gegangen. Es war ein großer Kerl, 1,90 Meter. Und ihm fehlten dann auch ein Vorderzähne und so weiter. Und er hat auch dafür sehr lange, lange Therapie gemacht. Das hat ihm alles nicht geholfen. Und in der Aufstellung, die Hintergrundgeschichte war von diesem Mann, dass sein Vater ermordet worden ist, als er ungefähr 4 oder 5 war. Das weiß ich jetzt nicht mehr so genau, weil das schon ein bisschen her ist. Und das weiß er auch nur über seine Mutter. Und man hat weder die Leiche von dem Vater gefunden, man weiß auch nicht, wer der Mörder war. Aber man hat dann irgendwann sozusagen, die Polizei hat gesagt, es war wahrscheinlich sein Pokerkumpel. Also die beiden waren dann verschwunden auf immer und ewig. Mhm. So, und ich habe das dann aufgestellt, also stellvertretend. Und das, ich beschreibe jetzt mal wirklich das ganze Phänomen, was da passiert. Also er hat sich dann jemanden ausgesucht für seinen Vater und für diesen potenziellen Mörder von seinem Vater. Ist ja gar nicht sicher gewesen, ob das alles stimmt. Und ich habe ihn dann gleich selber reingenommen und er stand dann ungefähr 5-6 Meter davon entfernt und wurde sofort wütend. Also man hat gesehen, er malmte mit den Zähnen und ballte die Fäuste, die wurden schon ganz weiß und so. Und er guckte auf diese beiden Männer hin. Und diese beiden Männer haben sich einfach nur angeguckt und machten gar nichts. Sie guckten sich einfach nur an. Es war eine sehr berührende Aufstellung. Und dann plötzlich gingen die beiden auseinander. Es war ein großer Saal, eine Riesenveranstaltung. Und legten sich jeweils auf den Boden, jeder in eine andere Ecke. Ohne irgendein Wort zu sagen, machten beide die Augen zu. Und er stand da weiter und kochte vor Wut. Ja? Und so. Und was dann geschah, war, ich habe gewartet und gewartet. Und das ist das, was man als Aufsteller auch wirklich lernen muss, jenseits der Konzepte nicht da gleich reinzulegen und irgendwie was zu tun, sondern möglicherweise etwas, was als Information da ist, sich entstehen zu lassen. Auf jeden Fall, ich habe da gewartet 3-4 Minuten und dann macht die beide, ohne dass ich jeweils was gesagt habe, im gleichen Moment die Augen auf, und standen wieder auf, gingen aufeinander zu und dann schüttelten die beide sich die Hände, klopften auf die Schulter, umarmten sich. Man sah, die beiden söhnten sich aus. Das war sozusagen die nonverbale Botschaft von diesem Geschehen. Mhm. Gingen dann wieder auseinander und legten sich jeweils wieder, ohne ein Wort zu sagen, auf den Boden, jeweils wieder in ihrer Ecke, schlossen die Augen und in dem Moment ließ dieser Mann los. Ja, man konnte das an dem Körper sehen, ne? Das, als ob eine Riesenlast von ihm abgefallen ist. Und ich habe ihn dann noch mehrere Jahre später getroffen. Er sagt, es war für ihn das Phänomen schlechthin. Er weiß eigentlich nicht, was mit ihm geschehen ist. Und mein Bild dazu ist, er hat das vom Verstand her nicht gesehen, aber sein ganzes Wahrnehmungssystem hat wahrgenommen, sein Vater und der Mörder haben sich ausgesöhnt und er braucht ihn sozusagen unbewusst nicht mehr zu rächen. Das war meines Erachtens, wenn ich das interpretiere, die Lösung davon. Und das sind alles Phänomene und sein Symptom und seine ganzen, was er da 20 Jahre getragen hat, war wirklich weg. Das ist sozusagen ein phänomenologisches Beispiel von Aufstellungsarbeit.
Ich würde mal kurz etwas dazu sagen, weil ich auch Aufstellung schon miterlebt habe. Sie haben recht, es ist manchmal magisch, wie das manchmal funktioniert. Wenn man Leute hat, die Intuition haben, in den Fall hineinkommen. Es gibt aber auch das andere, dass Leute, die ja auch ihre eigenen Störungsseiten haben, sich nicht adäquat einfühlen und dann andere Zwischenfälle provozieren. Und in Konsequenz dieser Aufstellungserfahrung bin ich dazu übergegangen, dass die Aufstellung mit Objekten zu machen, zu sagen, es ist ja ohnehin das Abbild im Inneren des Menschen das Wichtigste, was er verarbeitet hat. Und er hat an sich alle Informationen. Und wenn Sie das in diesen Objekten gegenüberstellen, kommen Sie zu ähnlichen, aber eben auch weniger risikoreichen Ergebnissen. Das nur als Ergänzung, dass man auch diese inneren Erfahrungen in Objektformen wahrnehmen kann, aber nicht direkt mit Menschen.
Jetzt wird es schwer vorstellbar. Muss ich jetzt mal dazwischen gehen. Ja. Welche wissenschaftlichen Grundlagen gibt es denn für eine Familienaufstellung?
Es gibt erst eine Studienlage, also eine Studienlage über die stellvertretende Wahrnehmung. Es gibt noch viel zu wenig Studien dazu.
Ja.
Und es gibt einfach viel Erfahrung halt. Und ich teile das, was Sie sagen. Man muss, was der Herr Vogt sagt, man muss genau gucken. Das liegt in der Erfahrung des Aufstellers, der Aufstellerin, wie man das wahrnimmt, ob die Menschen ihre eigene Traumatisierung, ihre eigene Abspaltung oder auch den Wunsch, den Aufsteller zu helfen, den Menschen zu helfen. Es gibt viele, viele Möglichkeiten und so. Aber erfahrene Aufstellerinnen und Aufsteller nehmen das wahr und man kann Aufstellungsarbeit halt eben auch im Einzelsetting machen, so wie Herr Vogt das gerade beschrieben hat. Und man kann das sozusagen prozesshaft erarbeiten in 1, 2, 3, 10
Sitzungen. Ich würde gerne einsteigen an dieser Stelle. Also wir haben auch in unserer stationären Behandlung, wir haben es da Familienskulptur genannt oder auch Familiengenogramm, also dass man das schaut, wie ist es mit Eltern, Großeltern und weiter, also dass man die Familiengeschichte ansieht und auch die Menschen beschreibt, die dazugehören und dass da auch manchmal oder oft Täter dabei sind in dieser Visualisierung, also in diesem bildhaften Darstellung. Und dass das sehr, sehr viel bewirkt. Unsere Erfahrung ist aber zweierlei. Das eine ist, dass wir manchmal Menschen in Behandlung bekommen haben, die nach einer Familienaufstellung dann, wo wirklich sehr, sehr viel aufgebrochen ist, das nicht mehr bewältigen konnten. Deswegen würde ich immer empfehlen, dass das im therapeutischen Kontext gemacht wird. Also dass es im Rahmen einer therapeutischen, also einer Psychotherapie gemacht wird. Damit man dann auch gut auffangen kann, wenn es darum geht, dass mehrere Menschen beteiligt sind, so wie Sie das geschildert haben. Ich finde es wirklich tatsächlich auch sehr oft sehr verblüffend, was man da erleben kann. Erstens mal, wie Menschen sich einfühlen können in die anderen Rollen, dass sie tatsächlich diese Rollen so übernehmen, dass es die sozusagen den Auftrag in diese therapeutische Sitzung gegeben haben, sagen, das finden sie verblüffend und dass das genau erfasst worden ist und den Punkt sehr oft sehr genau treffen. Aber dass man natürlich auch die da beteiligt sind, gut im Blick hat und gut in der Behandlung weiter hat. Ich würde noch ein anderes Phänomen gerne ansprechen, und zwar, dass man auf keinen Fall, das habe ich aber bei keinem von Ihnen gehört so, dass man auf keinen Fall von seinen Symptomen auf mögliche Traumatisierungen schließen soll. Also das ist etwas, wovor gewarnt wird, dass man nicht sagt, ich habe diese und jene Beschwerden und dann muss ich doch traumatisiert worden sein. Oder dann muss es doch etwas in meiner Familie gegeben haben.
Hier muss ich mal einsteigen. Und zwar, Lena hat, jetzt weiß ich nicht, Lena, haben Sie eine Aufstellung gemacht oder haben Sie einfach nur geforscht?
Ich kenne sowohl das Format der Aufstellung, als auch, dass ich selber in meiner Familie geforscht habe. Und bei mir fügt sich, also alles, was Sie gerade so erzählen, fügt sich bei mir wunderbar zusammen, weil ich ja eben in meiner Arbeit mit den Kindern das auch tagtäglich, ich habe das sozusagen im Alltag, Projektionsversuche auf mich, genau.
Erzählen Sie mal, was haben Sie denn für eine Erfahrung gemacht mit Familienaufstellung und beziehungsweise was haben Sie geforscht und was haben Sie gefunden?
Okay, also ich bin daran gekommen durch meinen Vater. Mein Vater hat sich im Zuge seiner Krebserkrankung angefangen, neben den klassischen Therapien eben auch nochmal umzuschauen und ist so auf die Familienaufstellung gestoßen. Und ja, da kann ich jetzt schon mal direkt sagen, das war auf jeden Fall das Beste, was unserer Familie passieren konnte. Zunächst war natürlich auch einiges sehr kritisch und ich inklusive, aber ich sag mal, die Methode überzeugt, wenn man sie sich einmal anschaut. Und ich habe dadurch erlebt, dass ich dann einen Papa hatte nach einer Weile, der sich mit seinen eigenen Gefühlen auseinandersetzt, der dadurch irgendwie nahbarer wurde. Also wir haben auch in der Familie dieses Thema, was, glaube ich, Herr Vogt schon gesagt hat, mit Aggressionsverhalten, unterdrückte Wut, eben durch Kriegserfahrungen. Und das ist alles in dieser Familie und eben in meinem Vater und bei mir zu sehen und zu spüren gewesen. Und genau, das war eben das Geschenk, was diese Familienaufstellung in unsere Familie gebracht hat. Und ich habe dann eben jetzt nach seinem Tod auch selber damit angefangen und empfinde es als starke Methode. Klar, das ist bestimmt nicht für jeden was. Es gibt ja auch noch viele andere schöne Möglichkeiten. Aber für mich ist es ein guter Weg.
Was meinen Sie mit anderen schönen Möglichkeiten?
Also andere Therapiemöglichkeiten jetzt neben der Familienaufstellung.
Zum Beispiel?
Mein Gebiet ist ja jetzt die Familienaufstellung, aber ich kann mir vorstellen, dass eine Gesprächstherapie auch sehr heilsam ist und eine Körpertherapie und diese Sachen meine ich damit.
Herr Vogt, was sagen Sie?
Also ich bin schon im Laufe der Jahre dazu übergegangen, dass ich das sehr komplex versuche anzubieten, dass man einerseits den Körper sowieso in einer fortgeschrittenen Psychotherapie bei Trauma braucht, wenn es eine zwischenmenschliche Gewalt gab, weil ja Informationen fragmentiert sind und über Körper zum Teil eben auch Dinge gespeichert werden und psychosomatische Störungen, sodass ich den einbeziehen muss. Dann ist die Imagination ja ein wichtiger Zugang, wie Frau Schillung und andere das auch machen, EMDR eine Methode oder über die Vorstellungsarbeit, die Screenarbeit, dass man die Szene nochmal durcharbeitet. Und eben auch, was ich hier mit den Objekten ansprach, dass wir mit Objekten, großen Quadern, Rollen oder Bällen etwas nachstellen und damit diese Erinnerungsfähigkeit fördern, sodass eben die gerade ausgefallenen Bereiche des traumatisierten Gedächtnisses wieder belebt werden und dadurch Klienten dann zu ihren Erkenntnissen schrittweise kommen. Denn im Grunde sind ja die inneren Informationen ja irgendwo noch da. Sie sind aber verstreut und nicht so leicht zugänglich bei diesen sehr gespaltenen Schwierigkeiten, die wir da haben. Also man muss da eine Kombination haben zwischen den Dingen. Das Einfachste wäre, die Resilienz ein Stück abzuwarten, wie Frau Schillung auch sagte, dass wir nicht jedes behandeln müssen. Aber wenn bei diesen Stabilisierungen oder ressourcenorientierten Arbeiten dann diese Klienten, sagen wir mal, ein Drittel wird dadurch schon viel besser. Wenn das nicht funktioniert, dann brauchen wir die Nacharbeit in der Exposition und dann müssen wir uns sozusagen damit bemühen, weil wir, wenn wir zu wenig machen, ist ja der Nachteil ist ja auch auf der Hand. Also wenn wir die Körperbereiche nicht gut behandeln, dann bleiben psychosomatische Störungen weiter bestehen. Also im Grunde entscheidet ja die Symptomatik des Klienten, ob es zu Ende ist mit einem Trauma, Stress oder nicht. Das andere ist, wenn wir das Emotionale nicht bearbeiten, bleibt Suizidalität oder cholerisch-aggressives Verhalten übrig und die schlagen trotzdem noch zu Hause zu. Und wenn wir das Soziale nicht gut genug behandeln, dann ziehen sich Menschen isoliert weiter zurück und sind in der sozialen Welt nicht zugänglich. Oder geistig, sie haben weiter ihre Albträume. Also wir kriegen die Quittung ja für diese Dinge, die wir zu wenig anbieten, dann über die chronifizierten Symptome der Klienten zu hören und zu sehen. Und insofern arbeiten wir uns ja, wir nennen das traumaorientiert vor. Das heißt, wir wissen bei vielen nicht, ob ein Trauma jetzt tatsächlich vorliegt. Wir arbeiten aber immer an diesem zentralen Moment, was liegt vor, welche Dinge sind dir bewusst, was ist in der Familie passiert. Und nach, wie im Zwiebelmodell, ergibt sich das und das Trauma ist sozusagen mit das Letzte, was dann im Inneren zum Vorschein kommt. Manche Klienten, wie der Kollege sagt, kommen erst mit später 70 und wollen ein sexuelles Missbrauchstrauma aus dem Krieg bearbeiten. Das sind alles sehr hoffnungsvolle Dinge, die wir aber zusammenführen müssen. Wir brauchen also unbedingt nach meiner Meinung eine Kombination aus mehreren Bereichen.
Dem stimme ich zu. Also Kombination aus mehreren Bereichen stimme ich in jedem Falle zu. Auch in der stationären Behandlung, aber auch in der ambulanten Behandlung versuchen wir, Körpertherapie, Kunsttherapie zu verknüpfen. Denn es gibt immer eine weitere Ebene, die angesprochen werden kann. Ich bin nicht ganz der Meinung mit dem Zwiebelmodell, denn ich denke, es ragen manchmal Dinge hervor, die eine klassische Traumafolgestörung sind und manchmal sind es mehr Bindungselemente, sodass es mehr die Depression oder die Angststörung im Vordergrund ist. Und natürlich, also da stimme ich Ihnen wieder zu, Herr Vogt, dass man es sozusagen beschwerdegeleitet macht. Aber was tatsächlich, glaube ich, wo wir uns alle einig sind, ist, dass es eine Verbindung von dem, was der Körper verlangt und was der Körper erinnert, was der Körper spürt, mit dem, was wir uns in Gedanken für Sorgen machen und was wir in Gedanken für Nöte haben oder Schuldgefühle oder Schamgefühle, dass es da eine Verbindung geben muss. Und das ist eigentlich das Ziel der Therapie, eigentlich das Ziel jeder Psychotherapie. Und in diesen, wo das die Trauma, also das, die traumatischen Erlebnisse so im Vordergrund stehen, ganz besonders, dass wir uns einerseits trauen, uns dem Ereignis zu nähern und das für Worte zu finden, darüber sprechen können, uns austauschen können, uns trauen auszutauschen. Sie können vielleicht ganz einfach erzählen, was für einen Autounfall Sie hatten und was da geschehen ist der Reihe nach, aber Sie werden wahrscheinlich nicht Ihren Kollegen erzählen, wenn es eine Vergewaltigung gegeben hat. Dann wird man das nicht so leicht erzählen können. Dann braucht es einen geschützten, sicheren Raum, in dem man dafür Worte finden kann. Und nicht nur Worte, sondern in dem diese Worte auch den Körper erreichen. Und wenn diese Verbindung möglich ist, dann sind sehr gute Chancen auf eine Heilung gegeben. Und da gibt es wirklich sehr, sehr vielfältige Verfahren, also klassische Trauma-Behandlungsverfahren wie kognitive Verhaltenstherapie, wo man diese ganzen Sorgen, Gedanken im Blick hat. Oder, wie Herr Vogt angesprochen hat, dass die EMDR-Methode, das ist eine Verbindung aus dieser Gedanken, mit den Gedanken sich beschäftigen, mit den bösen Gedanken sich beschäftigen und aus der Verbindung, wo spüre ich das in meinem Körper und mit dem frei fließen lassen, wie die Psychoanalyse das macht. Und dann entstehen ganz erstaunliche Reaktionen, so wie sie in der Familienaufstellung auch oft geschehen. Also dass dann für ein selbst Zusammenhänge deutlich werden und der Blick auf die Vergangenheit ein anderer wird und ich plötzlich Dinge ganz anders verstehen kann. Deswegen fand ich dieses Erlebnis, also dieses geschilderte Beispiel mit den beiden Männern, die sich die Hand geben, ein ganz gutes Beispiel. So was erleben wir oft in der Traumatherapie, dass es wie so symbolhafte Handlungen gibt, die mir erleichtern, das zu verarbeiten.
Eine hochkomplexe Angelegenheit.
Ja, darf ich dann nochmal
reingehen? Bitte, Herr Homberger, bitte.
Ich stimme denen total zu, was Sie sagen. Und es hat einfach noch eine Erweiterung. Das ist ja diese Symbolhandlung, wie Sie sagen, ist ja unbewusst geschehen. Die Menschen werden davon erfasst. Und das ist genau das Phänomen, dass wir von Informationen erfasst werden, ob wir sie kennen oder nicht. Niemand wusste das ja in dem Saal. Und das erlebe ich halt immer wieder in den Aufstellungsarbeiten, dass wir in Resonanz sind, ob wir die Geschichte kennen in der Familie, also dass sie tradiert erzählt wird und wir sozusagen über Learning oder Modeling, also auch dann Angstmuster lernen oder durch Geschichten, die unser Großvater oder Großmutter erzählt haben, traumatisiert werden. Auch wenn sie nicht erzählen, ist die Information da. Und auch wenn wir nicht die Geschichte kennen, und das spiegelt sich sozusagen in der Ausstellungsarbeit, in dem szenischen Verfahren, man wird sozusagen, also ich sage immer, internalisiertes Bewusstsein wird in ein personales Gegenüber gespiegelt. Und die Menschen werden
das
davon erfasst.
Herr Homberger, sehr schwierig zu verstehen,
Okay.
wenn man noch nicht damit zu tun hat. Vielleicht können Sie es noch ein bisschen runterbrechen.
Ja, wir spüren halt, dass das Phänomen ist, wir spüren Geschichten von unseren Eltern, verdrängte, abgespaltene Dinge, Bekannte, Unbekannte von unseren Großeltern auch. Manchmal sind wir aber auch wenn unser Großvater zum Beispiel ein Täter war, kann ich noch mal ein Beispiel bringen von einem jungen Mann, der mit einer Psychose in der Psychiatrie war. Die Mutter hat das aufgestellt, der junge Mann war 19 oder 20. Beim Erzählen fiel der Mutter auf, dass der Junge in der gleichen Psychiatrie war wie ihr Großvater, der war leitender Psychiater in dieser Psychiatrie während der Nazizeit, wo Euthanasieprogramme durchgeführt worden sind. Mhm. In dieser Psychiatrie gibt es die haben das aufgearbeitet, da gibt es ein Mahnmal im Garten. Und der Junge, der war da schon einen Monat und der hat immer an diesem Mahnmal gesessen und hat immer gesagt, ich fühle mich schuldig. Und er hat unbewusst, und das hat dann auch die Aufstellungsarbeit noch ans Licht gebracht, der Mann war natürlich der Held in der Familie, also war eine Arztdynastie und alle haben immer gut von ihm geredet und die Euthanasie, da hat keiner drüber gesprochen. Und dieser junge Mann hat das unbewusst gespürt und diese nicht gelebte, nicht gefühlte Schuld von diesem Großvater. Und diese Dynamik, als das am Licht war und der Junge war noch nicht mehr dabei, ich habe die Aufstellung nur für die Mutter gemacht, dass sie sieht, womit dieser junge Mann in Verbindung gebracht hat. Und das Phänomen oft ist bei der Aufstellungsarbeit, dass das Menschen erreicht, die gar nicht anwesend sind. Weltweit tausendfach bestätigt. Und das kann man aber nicht tun, sondern es geschieht halt einfach. Mhm. Und weil wir einfach mit offensichtlich in ein Informationsfeld eingebunden sind, was Raum und Zeit übersteigt. Und
Herr Homberger,
das sozusagen ins Licht.
Ja, darf ich Sie noch mal fragen? Also zwei Fragen noch zum Thema Familienaufstellung. Ist jeder dafür geeignet? Erste Frage und zweite Frage, welche Voraussetzungen sollten erfüllt sein, bevor man mit so einer Aufstellung beginnt? Weil das
Nein, hochtraumatisierte Menschen sind nicht für eine Aufstellung geeignet, sondern nur im therapeutischen Kontext, wie die Kollegin vorhin schon gesagt hat. Das ist auf keinen Fall die Menschen, die zur Aufstellungsarbeit kommen, die haben einen hohen Maß an Selbstaktivierung. Viele Menschen haben schon jahrelang Psychotherapie gemacht und wollen sich einen bestimmten Aspekt angucken. Oder man hat einfach nur ein Problem mit Entscheidungen. Oder man spürt, hat einen Kinderwunsch, einen Beziehungswunsch und hat Probleme mit den Eltern oder irgendwie sowas. Es ist ein hohes Maß an Selbstfürsorge, warum die Menschen zur Aufstellung kommen.
An Selbstfürsorge. Und ist jeder dafür geeignet? Nochmal vielleicht?
Nee, so kann man das nicht sagen. Nicht jeder, also Menschen, die sehr psychisch eingeschränkt sind, die sind auch dafür geeignet.
Es passieren ja Dinge, die man irgendwie nicht so richtig erklären kann. Verstehen Sie, was ich meine? Und deswegen kann es ja sein, jemand, der da sehr pragmatisch einen Umgang hat, der ist dafür nicht geeignet.
Ich habe über 14.000 Aufstellungen geleitet. Ich mache das seit 26 Jahren.
Ja.
Und habe auch das 6 Jahre auf einer onkologischen Station mit Menschen, die an Krebs erkrankt sind, wirklich jeden Tag. In der Gruppe und im Einzel. Und alle sind in irgendeiner Art und Weise, wenn man genügend Zeit hat, genügend Zuwendung, genügend Sicherheit gibt, sind in der Lage, sich einzuspüren. Da gibt es Unterschiede. Und man muss halt gucken, ist jemand aufnahmefähig? Und das hat was mit dem Toleranzfenster zu tun, ob man übererregt ist oder untererregt ist. Also man muss immer sicherstellen, dass die Menschen wahrnehmen. Und wenn die Menschen wahrnehmen können und richtig begleitet werden, kann das jeder machen. Man kann wunderbar mit kleinen Kindern aufstellen, wunderbar mit Playmobil-Figuren oder so. Mhm. Die sind perfekt, die sind die besseren Wahrnehmer als die Erwachsenen. Das geht wunderbar.
Okay.
Das kann ich bestätigen.
Lena, Sie wollten sagen, dass Sie das bestätigen können. Habe ich jetzt gerade so halblaut.
Genau.
Ja. Also machen Sie das in Ihrer Gruppe?
Genau. In kleinen Teilen im Arbeitsalltag ist es natürlich schwer und mein Auftrag ist natürlich auch erstmal ein anderer. Aber manchmal bietet es sich an, dass ich mit diesem sogenannten Familienbrett oder mit kleinen Figuren oder manchmal ergibt es sich auch direkt eben so kleine. Das ist dann wie eine kleine Aufstellung, genau, dass sich das ergibt. Ja.
Wir haben vielleicht darüber noch nicht gesprochen. Es gibt eine eigene Therapierichtung, die heißt systemische Therapie. Die arbeitet sehr intensiv mit dem Familienbrett und mit diesem System der Umgebung. Da ist dann derjenige, der die Beschwerden hat oder diejenige, die Beschwerden hat, sagen wir nur ein Teil des gesamten Systems. Und das ist sehr hilfreich, das auf diese Weise anzuschauen. Familienskulptur und Familienbrett wird durchaus im psychotherapeutischen Raum sehr intensiv genutzt und eingesetzt. Aber so wie gesagt bereits, also es braucht natürlich eine gewisse Umgebung dafür und eine gewisse Betreuung oder eine sehr gute Selbstbestimmung oder Selbstfürsorge, das zu machen. Also
ich würde noch kurz ergänzen, dass wir das natürlich auch mit einer geordneten Anteilarbeit ein Stückchen hinkriegen. Denn die Anteile hat ja jeder Mensch in sich. Er hat seine Kindanteile, seine Täteranteile von den Eltern und er hat von anderen, von Großeltern auch Anteile. Und wenn man die mit Objekten und sowas hinstellt, hat man das Risiko nicht in jedem Falle, was da alles bei anderen mit als Zusatzperson herauskommt, sondern es sind dann seine Objekte, die er sich gewählt hat. Und die Erfahrungen, um die es hier geht in Trauma, sind ja sowieso ein Stückchen vorhanden und sind das Hauptziel, das zu verändern. Und wenn diese Informationen abgeschöpft werden können mit einer geordneten Anteilarbeit, analytischer Anteilarbeit, dann haben wir auch gute Effekte und können das sozusagen auch ein Stück umgehen, dass wir ein zu hohes Risiko fahren.
Und ich würde eben gerne noch einmal zusammenfassen, und sagen, es geht schon auch immer dazu, genau zu schauen, was gibt es für Beschwerden? Gibt es ein reines Interesse? Wie ist mein Anteil und was könnte ich vielleicht mich selber besser verstehen, wenn ich einen Blick in die Vergangenheit und in mein Herkommen mache? Oder gibt es eine handfeste Beschwerde, Komplexe, die ich behandeln möchte? Dann braucht es eine medizinische oder psychotherapeutische Behandlung, dass man das gut unterscheidet.
Eine Frage zum Schluss gestatten Sie mir noch. Und zwar, wie schützen Sie sich, die Sie den ganzen Tag mit Traumata zu tun haben, mit schweren Traumata, mit auch diesen heute besprochenen transgenerationellen Traumata, sich davon abzugrenzen, sich davor zu schützen, nicht selbst irgendwann betroffen zu sein bei dieser Wucht von Schicksalen, denen Sie tagtäglich begegnen, Frau Dr. Schellong?
Das war für mich ein Grund, in die Forschung zu gehen. Mhm. Also aus einem langjährigen klinischen Arbeitsleben dann zu sagen, so und jetzt werfe ich mich ganz intensiv auch in die Forschung, um zu verstehen, wie die Phänomene sind, wie das auch was man tun kann. Also wir machen sehr viel Vernetzungsforschung, das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist ganz viel Kultur, also viel Musik und Theater oder Kunst.
Findet da jeder seinen eigenen Weg, ja, ne?
Im Team darüber sprechen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also wir haben Supervision in regelmäßigen Abständen. Wir lachen ganz viel im Team, auch wenn wir schwere Themen haben. Versuchen nicht über Menschen zu lachen, sondern miteinander zu lachen. Das ist ganz wichtig, der Humor untereinander. Aber vor allem ein sehr, sehr guter Teamzusammenhalt und dann auch mal was Schönes miteinander zu machen.
Herr Dr. Vogt, wie machen Sie es?
Ja, Ich will da vielleicht einen Satz sagen, wie man es nicht machen soll, weil wir haben ja in der Gesellschaft auch diese Pseudobewältigung, ein Spruch, den ja viele Klienten sagen am Anfang, heißt, was uns nicht umbringt, macht uns stärker. Das ist ja diese verrückte Art, über Trauma hinwegzugehen. Und deswegen haben wir jetzt ein Projekt gemacht mit dem Buch, mit dem, was uns nicht umbringt, macht uns stärker, / gestört. Und dass wir also uns dem stellen, dass wir diese Probleme haben, auch die eigene Familiengeschichte durcharbeiten. Dazu habe ich eben auch eigene Selbsterfahrung gemacht, um mir das alles anzugucken über die Generationen von Flüchtlingen. Ich bin ja selbst ein spätes Kind von Kriegsflüchtlingen und so weiter. Mhm. Und das muss man eben auch mal bewusst durcharbeiten, damit man seine innere Ruhe, seinen Frieden findet. Und das andere ist natürlich, was die Kollegen sagen, Kultur. Und ich denke, vielleicht noch ein Akzent, dass ich vielleicht etwas mehr auch die sportliche Bewegung mache, denn über das motorische Bewegen können wir auch ein Stückchen von dem aufgenommenen Stress abarbeiten und das auch ein Stückchen mentalisieren, wenn wir Berichte schreiben, wenn wir Dinge verstehen. Also wenn Überforderung wirkt, dann ist es auch manchmal, wenn man nicht versteht, was da alles läuft. Und das kann einen auch langfristig schützen. Und das, was die Kollegen sagen, soziale Kontakte sind immer sehr hilfreich. Wir müssen familiär sein.
Herr Homberger, was machen Sie?
Naja, mir hat erstmal mein therapeutischer Weg war auch schlicht und ergreifend mein Heilungsweg. Ich bin in einer traumatischen Familie groß geworden. Meine Eltern waren kriegstraumatisiert, will ich jetzt gar nicht ausführen, auf unterschiedliche Ebenen. Wir sind dann zusätzlich noch geflüchtet, 3 Tage vom Mauerbau aus der ehemaligen DDR, 3 Jahre in Flüchtlingslagern und in einem Stadtteil, wo jeden Tag für mich, also ich war da 7 Jahre alt, da waren immer Schlägereien und so weiter. Das hat mich sehr geprägt, auch dann ins Jugendamt gebracht und nachher zu dieser Aufstellungsarbeit. Mhm. Und meine Heilung ist einfach, dass ich nicht die Idee habe, ich muss mich schützen, sondern ich habe mich einfach dafür geöffnet und versuche einfach den nächstmöglichen Schritt zu gehen und durchlässig dafür zu bleiben. Und geholfen hat mir dazu natürlich mein über 40 Jahre Yoga-Weg und Meditationsweg, wo ich gelernt habe, einfach mein Bewusstsein, meine Gedanken, meine Gefühle, meine Impulse, meine Empfindungen wahrzunehmen, ohne damit in Verbindung zu gehen und sie differenzieren kann, was ich spüre, fühle, sehe und so weiter. Und was, wenn ich in Kontakt bin, differenzieren kann, was spüre ich von dem anderen, was spüre ich von mir. Das hilft mir auch immer noch im Alltag total beim Arbeiten.
Danke Ihnen. Genau. Und Lena, Sie arbeiten mit traumatisierten, mit schwerst traumatisierten Kindern zusammen. Wie schaffen Sie es, in den Feierabend zu gehen und das für Stunden zu vergessen vielleicht?
Ja, also zu meiner Arbeit, es ist natürlich ein täglicher Ausbalancierungsprozess, weil ich gehe auch in der Traumapädagogik eben davon aus, dass diese Kinder Expertinnen dafür sind, wie man mit instabilen Erwachsenen umzugehen hat. Die haben Überlebensstrategien entwickelt, die dafür sorgen, dass sie nicht in Not kommen mit instabilen Erwachsenen. Und wenn ich als Erwachsener irgendeine Instabilität dann aufweise, wenn ich jetzt in meinem 24-Stunden-Dienst irgendwann müde bin oder selber Hunger habe und dünnhäutig werde, dann muss ich sehr gut auf mich Acht geben und sehr gut schauen, dass ich eben nicht in so eine instabile Erwachsenenrolle komme. Und dabei hilft mir natürlich auch die Auseinandersetzung mit meinen eigenen Themen. Wo sind meine Knackpunkte? Wo lasse ich mich schnell reizen? Wo kann man mich berühren? Und da eben auch Haltung zu finden. Oder mein Team hilft mir natürlich sehr. Wir haben auch Supervision. Also das Sprechen darüber. Genau. Und wenn ich nach Hause komme, gehe ich sehr gerne in meinen Garten.
Oh ja, stimmt, das soll auch sehr entspannend sein. Dann war jetzt vielleicht sogar der ein oder andere Tipp dabei, um sich selbst wieder daran zu erinnern, was gut für einen ist, wie man sich sozusagen abgrenzen kann, wie man wieder auf klare Gedanken kommen kann. Wir hatten heute zum Thema Gedanken oft das Wort suizidal genannt und auch das Wort Suizid ist heute des Öfteren gefallen und ich möchte alle, denen diese Worte durch den Kopf gehen, daran erinnern, dass es intensive Beratung gibt, jederzeit 24 Stunden über die Telefonseelsorge zum Beispiel. Und die erreichen Sie über die kostenfreie Nummer 0800 3x die 1 0 3x die 1 oder auch 0800 3x die 1 0 3x die 2. Wer in Deutschland Opfer einer Gewalttat wird und psychische Folgeschäden erleidet, der hat Anspruch auf schnelle und unbürokratische Hilfe. Der Verein Weißer Ring bietet unter der Nummer 116 006 ein Opfertelefon an. Auch das ist wichtig zu wissen. Und Hilfe für Betroffene sexueller Gewalt gibt es unter anderem beim Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen unter 08000 116 016. Und das war's für heute. Die nächste Dienstags-Direkt-Podcast-Folge dann in schon einer Woche. Oder Sie hören in der Zwischenzeit auch einfach mal was ganz anderes. Elefant, Tiger und Co. könnte ich Ihnen anbieten und auch gut vorschlagen, guten Gewissens vorschlagen. Gibt's auch als Podcast oder auch unheimliche Heimat. Gruselgeschichten auf der Spur von MDR Sachsen gibt es überall, wo es Podcasts gibt und am besten zu hören in der App ARD Sounds. Also machen Sie es gut und bis dahin eine schöne Zeit.